Lesefieber, Leseerzählungen mit der Manuela Hofstetter.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zum 10. Lesefieber auf dem Kanal 8610, eurem Radio von daheim. Für euch im Mikro, die Manu Hofstetter. Es ist mir eine grosse Freude und Ehre, für den Fan-Kanal schon die 10. Sendung dürfen zu machen, unter dem Titel Lesefieber. Das Lesen ist meine Leidenschaft. Es ist etwas Beständiges und erst noch Krisenresistenz. Lesen entführt uns in andere Länder und Themenfelder. Ja, erst noch ganz ohne Corona-Zertifikat. Wir können uns unterhalten, bilden oder amüsieren. Wir können leiden, lachen oder auch mal rennen mit den Protagonisten und ihrer Geschichte. Wir entscheiden, was wir lesen wollen. Ist das nicht einfach grossartig? Ich habe für die Bücher heute das Thema Humor gewählt. Aber Obacht, auch das Thema Humor dort, wo man es ganz und gar nicht erwartet. Dort, wo das Leben erschüttert wird und uns ganz und gar nicht einfach läuft. Auch reisen gehen wir heute in den Büchern und wir regen unsere Gedanken auch ein bisschen an für die Abstimmungen vor dem Wochenende. Also, bleibt doch dran. Merci. Ich hoffe, es wird spannend. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Radiokanal 8610, für euch ein Mikrofon Manu Hofstetter, der euch jetzt mitnimmt ins Bretonische. Gabriela Kaspersky hat einen wunderbaren Roman geschrieben, Bretonisch mit Aussicht. Erschienen im Emons Verlag, 282 glustige, amüsante und rasante Seiten lang. Theresa Berger hat durch ihre verstorbene Tante ein Haus in der Bretagne geerbt und sich sofort in den Ort, wo steht, verliebt. Gamaches-sur-Mer ist ihre neue Heimat geworden. Theresa ist Buchhändlerin und so hat sie das Haus sofort eingerichtet. Sie hat die Villa Wunderblau genannt und unten rein eine deutsch-englischsprachige Buchhandlung gestellt. Die Buchhandlung heisst Déjà-lu. Es passt nicht allen im Ort. Theresa will aber die Buchhandlung, die im Ort ist, nicht konkurrenzieren und ist sich sicher, dass Touristen und auch hiesige Kundschaft ihr das wird danken, deutsch-englische Bücher können zu kaufen. Sie hat schon viele Freundschaften geschlossen im Ort und weiss sich zu wehren, was es braucht. Im Moment muss sie häufiger ein Schaufenster putzen. Irgendein Schmierfink schreibt manchmal böse Sätze dran. Das grosse Frühlingsfest steht bevor. Der Nonnenchor soll singen und die bekannte Starsängerin wird mit den Nonnen auftreten, weil sie bretonische Wurzeln hat. Und da sie sich in den sozialen Medien nicht korrekt hat verhalten, hat sie einen kleinen Image-Schaden, den sie jetzt korrigieren will. Mit dieser Aktion hier, singen mit den Nonnen in ihrer Heimat, das wird punkten. Theresa hat ein Problem mit ihrer Toilette. Sie muss sogar das Déjà-lu zutun, weil ihr bewährter Handwerker Isidor kann für einen auch nichts ausrichten. Voll ist voll und muss abgepumpt werden. Das ist in der Tat und wortwörtlich Scheiße. Aber es kommt noch schlimmer. Am Klosterstrand stürzt Theresa fast ab und stolpert schon wieder über eine Leiche. Schon wieder, da muss ich einen kleinen Einschub machen. Das ist der zweite Roman von Gabriela Kaspersky mit der Theresa Berger, der unvergleichbaren, unverwechselbaren Buchhändlerin. Bretonisch mit Mehrsicht war der erste, den ich jetzt aber auch erst als zweites lese. Es spielt also keine Rolle, wie ihr leset, welchen Weg. Aber nur, dass ihr es wisst. Ja, und im ersten Buch stolpert sie eben über eine Leiche und jetzt passiert es ausgerechnet noch das zweite Mal. Der 95-jährige Marineadmiral Bernhard Sonnet. Ihm zu Ehren hat man doch an diesem Fest, das jetzt gefeiert wird, auch ein grosses Fest gestalten. Ihm zu Ehren, weil er wäre doch dann zum Granitritter geschlagen worden. Sie muss der Kommissar Gabriel Mahon informieren. Der schottischstämmige Beamte ist schon wegen der ersten Geschichte mit der ersten Leiche damals nicht so gut auf Theresa zu sprechen. Sie hat eben dort in seine Ermittlungen drin gefunkt. Ah, es wird schwierig. Im Winter ist der Mahon in Brest stationiert und im Sommer eben hier. Theresa findet einen eigentlich faszinierenden Mann. besonders wenn er auf seinem ganz speziellen Motorrad daherbrummt kommt. Puh, aber er schaut sich feister an. Der Alain, der Sohn von Bernard, ist besorgt und traurig. Er möchte am liebsten gar nicht das Fest publik machen, dass sein Vater das Fest nicht mehr erleben konnte. Er ist zugleich auch noch gerade der Agent von Armel. Die Situation ist verworren. Der alte Mann ist einfach abgestürzt. Wahrscheinlich natürliche Todesursache. Theresa mag der Alain so nicht gern. Auch mit den Nonnen vom Kloster ist sie befreundet. Und besonders Nominoe, was leitet, schätzt sie über alles. Ja, Nominoe ist eben auch ganz besondere Nonne. Es ist kein Geheimnis mehr, dass sie einen Piratenradiosender macht, der völlig kult ist auf der Insel. Tja, jetzt bittet die Nonne Theresa um Hilfe. Sie braucht eine Köchin, ein Geld, einen Chor, eine Starsängerin und eine TV-Crew zu verköstigen. Vielleicht könnte man ja da noch ein bisschen Werbung machen für das Déjà-lu, denkt sich Theresa, die aber eigentlich weiss, dass sie gerade gar nicht wirklich Köchin ist. Es gibt nicht viel zu tun, Zuppe und gewisse Sachen werden angeliefert, beruhigt sie zur. Die Köchin wird also ihre Rolle gehen, Theresa, auch wenn sie keine ist, sonst. Aber sie handelt sich Ärger ein. Die Godei, die bretonische Fischsuppe, war vergiftet. Die Armel, die Sängerin, ist im Spital und den Nonnen geht es richtig schlecht. Der Mann schaut Theresa immer wütiger an. Doch das Schlimmste ist, jetzt ist noch Sir Nominoe verschwunden und macht sich somit total verdächtig. Theresa hat die Suppe nicht mal gekocht, die ist angeliefert worden und sie hat keine Ahnung von wem. Was ist bloß los im Ort? Ist der Bernard wirklich nur altershalber verunfallt? Wer hat alle wollen vergiften und wo um Himmels Willen ist jetzt die alte Nonne, wenn sie dringend da sein soll? Eigentlich hätte Theresa gewiss genug zu tun, gemeinsam mit der Silje, einer Freundin, ihre Buchhandlung am Laufen zu halten. Oder Draht zu ihrem Sohn nicht zu verlieren, der sehr eigenwillig unterwegs ist, schon richtig, ist ein junger, erwachsener Mann, hat sich getrennt von seinem Freund Ali, hat für Theresa Auswirkungen gehabt, weil hat er ja auch Bücher geliefert. Theresa steckt so fest in dieser Geschichte jetzt drin. Sie ist eigentlich gar nicht fähig, jetzt nicht zu ermitteln, mal auch hin oder her. Sie muss den Verdacht, der auf ihr lastet, entkräften und die Söhne Nominoe finden und beschützen. Und am besten überhaupt herausfinden, was da los ist im Ort. Es ranken sich auch alte Geschichten um den Ort. Geheime Grotten, Bunkeranlagen aus dem Zweiten Weltkrieg und eine Liebesgeschichte von 1940 könnte auch eine grosse Rolle spielen. Doch niemals hätte Theresa gedacht, in welche Gefahr sie durch die ganze Geschichte noch gelangt. In Lebensgefahr. Das ist ein wahres Ermittler-Dreamteam, das Gabriela Kaspersky hat geschaffen. Die Buchhändlerin und der schottische Polizeibeamte in Bretagne. Das ist einfach witzig, aber auch charmant, hochgradig spannend von der Thematik her und einfach süffig zum Lesen. Ein wahres Lesefeuerwerk. Tja, könnte sich sogar noch ein Dreamteam werden. Was die Liebe angeht füreinander, finden sie die vielleicht? Ja, finden sie raus und lesen. Und so könnt ihr so oder so reisen, weil man schmeckt die Bretagne und die Fischsuppe im Mund und ist wirklich einfach gerade ein bisschen weg. Viel Freude beim Aufreisen gehen bei der Gabriela Kaspersky bretonisch mit Aussicht. Ja, schön seid ihr wieder da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Kanal 8610. Das nächste Buch, das ich euch präsentiere, ist ein Bilderbuch. Aber was für eins. Kein Bilderbuch nur für Kinder. Nein, ein Bilderbuch eigentlich für die gesamte Menschheit, für es mal ein bisschen und pointiert zu sagen. Weil es nimmt nichts Geringeres als der Märli-Klassiker «Der Fischer und seine Frau», frei nach Grimm, neu übersetzt von Dan Wiener. Der Dan Wiener ist ein Berner Künstler, der jetzt in Basel lebt und der Autor, Schauspieler und Musiker und Texter von unzähligen Theatervorstellungen für Kinder und Kinderhörspiele, die er auch für das Radio aufgenommen hat, hat sich hier nochmal neu erfunden. nach Grimm und hat das Märchen neu interpretiert. Der Andrei Fedorschenko ist in Kaliningrad geboren, hat die Polygraphische Hochschule in Moskau abgeschlossen als Buchillustrator und hat wirklich ausgezeichnet feine Federn für humorvolle Zeichnungen. Das Buch ist nämlich urkomisch zum Anschauen, sehr liebevolle Details, die einem wirklich schon ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Der Fischer und seine Frau liegen nämlich auf der faulen Haut vor dem Fischerhäuschen. Sie sind im Dösen. Die Eule schaut schon ganz schräg aus dem Baum raus. Die Katze kann mit dem Wollenkrungeli spielen, weil die Fischerin macht rein gar nichts. Sie schlaft in ihren kaputten, zerschlissenen Klamotten. Auch das Fischernetz hängt verlöchert vor dem Häuschen. Niemand hat Zeit, um es flicken. Ein Ei liegt ein kostbares Verdorben am Boden und während aus den anderen Fischerhäuschen ein Räuchchen kommt, ist hier beim Fischer und seiner Frau Flaute, sogar zu faul, um ein Feuer zu entfachen, sie sind offenbar. Der Leuchtturm steht auf der Küstenspitze aussen und doch manchmal muss der Fischer los, unser Faulfischer. Der Text, wie gesagt, ist neu interpretiert. Frei nach Grimm, jetzt eben frei nach Dan Wiener und tönt am Anfang so. Ein armer Fischer lebt am Meer mit Ilsebill von Honig. Er war recht faul und lag umher. Und seine Frau tat nicht viel mehr als nichts tun oder wenig. Von Zeit zu Zeit, da jagt sie ihn ans Meer zum Fische fangen. Er mault zwar mürrisch vor sich hin, doch geht er, der Herr Balduin, und wässert seine Angel. Wie ihr alle wisst, tun ja meine Angel auch häufig wässern, allerdings ohne jeglichen Fang. Wie hier die neue Interpretation vom bekannten Klassiker der Fischer und seine Frau rauskommt, das verrate ich euch natürlich nicht im Detail. Auf jeden Fall ungewohnt anders. Und somit für mich sehr, sehr stimmungsvoll für unsere Zeit, unsere Gesellschaft. Weil, ja, haben wir nicht immer noch einen ungeheuren Überschwung? Haben wir nicht von allem eigentlich zu viel und wollen immer zu viel? Und da rede ich nicht nur von den Kindern. Mami, Mami, ich will. Papi, Papi, kann ich haben? Ja, kann ich haben, klingt ja noch gut. He? Ein Fischer, seine Frau, will mehr und mehr und mehr. Ja, auch hier, in neuer Fassung. Aber ist es nicht ein bisschen sinnbildlich für uns, die jetzt vielleicht einen kleinen Schuss vor den Bug haben bekommen und haben gemerkt, hey, man kann nicht immer alles und trotzdem will man es sofort wieder haben. Und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Darum hat mich das witzige Buch sehr, sehr erfreut. Die Illustrationen sind absolut detailreich, witzig und eigenwillig gestaltet. Und der Text genauso sehr. Also lasst euch auf, I auf Mantje Mantje, Timpete, Butje Butje in die See und schaut mal, wie es rauskommt. So zeitgerecht für unsere Zeit. Ein köstliches Buchgeschenk, wie ich finde. Vielleicht auch für euch oder Freunde. Wer weiss, wie es euch anspricht und wer, dass ihr es weiterreichen könnt. Und jetzt kommt das Buch von Lukas Lindner, Der Unvollendete. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Kanal 8610, dass ihr noch dabei seid. Jetzt geht es ans Zwerchfell trainieren. Beim Lukas Lindner können wir immer lachen. Und wie? Eigentlich auf jeder Seite jagt sich ein Komik, ein Pointe, die andere, aber nie irgendwie trivial, immer äußerst kunstvoll und meines Erachtens nach recht hochstehend. Der Lukas Lindner hat auch einen Preis gewonnen für seine Art von komischer Literatur, die er da schreibt. Er hat schon mit dem ersten Roman, den er in diesem Stil hat geschrieben, «Mein Herz erobert», das hat geheissen «Der Letzte seiner Art». Und jetzt ist eben rausgekommen im Verlag «Kein und Aber», «Der Unvollendete», 286 Seiten, genussvolle Lesefreude und Lesespass. Grausbrot. Grausbrot, so heisst das Meisterwerk vom Hauptprotagonist in diesem Buch, vom Anatol. Der Anatol ist ein Mann nicht ganz im besten Alter, ja, aber auch nicht im schlechtesten. Der Anatol hat all seine Kraft und sein Können in das Meisterwerk da gesteckt, in sein Buch. Und jetzt ist es rausgekommen. Er hatte sogar eine Lesung, eine einzige, aber leider war dort nur die Buchhändlerin vorhanden. Er wollte mit ihr ein Gespräch führen und wollte auch sein Buch, das sie es nicht kaufen wollte, sogar schenken und auch signieren. Aber die hat abgewunken und gefunden, nein, danke, also ein Missverständnis, ihren Vorgänger, alt und nicht mehr ganz besinnen, hat der junge Autor Anatole, oder eben nicht mehr so ganz junge Autor Anatole, mit seinem Erstlingswerk engagiert. Sie kann nicht verstehen, wie er einen solchen fatalen Fehlgriff machen konnte. Sie ist jetzt einfach müde und will hey. Ja, es ist kein Aufsteller, Anatole seine erste Lesung mit seinem wunderbaren Werk «Graues Brot». Ja, bei der Buchhandlung in seinem Ort, wo ihm die Buchhändlerin so gefällt, dort steht «Graues Brot» im Laden. Aber meistens muss er es umstellen, steht kurioserweise immer bei den Kochbüchern. Wer will schon graues Brot bei den Kochbüchern? Wobei eben bei den Romänen scheint es offenbar auch noch nicht so zu gelingen. Der Anatole hat einen alten Schulfreund, der ihm klein ist geblieben. Und der schreibt Bestseller um Bestseller, Fachbücher, brilliert, haltet Vorträge. Und Anatole grauset jedes Mal, wenn sie sich wieder begegnen. Und der ihn so kann erzählen von seinen Erfolgen. Der Anatole ist eigentlich überall im Leben bis jetzt ein bisschen vom Pech verfolgt. Irgendwie will es ihm nicht gelingen. Auch die Sache mit den Frauen und mit dem sich verlieben oder eine Beziehung erobern, klingt bis jetzt noch nicht. Dabei war er einmal tatsächlich im Ausgang und ist in einer Bar auch auf zwei Frauen getroffen, zwei Lehrerinnen. Und man muss sich das als Mann mal vorstellen. Und das Gefühl, er ist gerade mit zwei, mit beiden Lehrerinnen, zur Sicherheit gegangen. Die Gelegenheit, man hat weiter getrunken, man hat diskutiert und ja, man ist in Anatoles Bett gelandet. Allerdings, ja, haben die Frauen in dieser Nacht beschlossen, sie sind jetzt zumindest für diese Nacht lesbisch orientiert. Der Anatole war nur am Rand von seinem Bett und hat dann einen verschlungenen Körper beigewohnt und die Welt nicht mehr verstanden, warum das ihm das passieren muss. Sonst ist der Anatole natürlich noch nicht so weit, dass er von seinem monumentalen Werk leben kann, auch wenn er einen zweiten Roman am Schreiben ist. Er arbeitet in einem Altersheim. Dort ist er eigentlich so ein bisschen für alles, ich wage jetzt fast zu sagen, Mädchen für alles, für einen armen Anatole. Und der Betriebsleiter dort hat ihm gesagt, ja, er wünscht sich von ihm so ein bisschen die Altersnachmittage zu machen, die Leute ein bisschen zu motivieren, aufzuheitern, ein bisschen Schwung in die Bude bringen. Und der Anatole ist so ziemlich alles andere als jemand, der Schwung in die Bude bringt. Und wenn er dann vielleicht Bingo-Nachmittage oder Tanznachmittage macht, ist er die grösste Schlaftablette. Ob schon er eigentlich da doch für einmal der Jüngste wäre. Klappt nicht so ganz und der Chef dort muss mehrmals mit ihm das Gespräch suchen und es droht ihm eigentlich dort die Kündigung. Aber immerhin hat der Anatole dort einen Freund. Ein Professor, jetzt alt, verwirrt und zerstreut, seinem Fach nicht mehr mächtig, aber der zieht der Anatole zu Vertrauen und berichtet, er habe legendäre Erkenntnisse aus der Pilzforschung. Und es gäbe einen Kongress von den Pilzforscher in Polen und sein Referat würde dort einen Weltdurchbruch erlangen. Nur leider sei er zu alt und könnte dort nicht her. Aber er sei überzeugt, dass der Anatole ein kompetenter Mann ist und seinen Vortrag dort halten soll. Jetzt kommt's. Ich sage euch, jetzt kommt der Anatole seine Sternstunde. Er reist nach Polen. Was er dort erlebt, was er dort für Begegnungen hat und was in Polen alles noch passiert, aber ich sage nur Zwerchfell oder ich sage eine Frage, erlebt der Anatole jetzt endlich den Durchbruch und die Sternstunde von seinem Leben? Oder ja, bleibt er die tragisch-komische Figur, die er doch ist, wenn wir ihn da in diesen Buchseiten entdecken und begleiten. Auf jeden Fall ist es ein köstliches Buch. Lesefreude gegen Alltagsmief, einfach nur grandios. Sehr gut für die Muskulatur vom Zwerchfell. Viel Lachen beim Lesen wünsche ich euch von Herzen. Ich stelle euch ein Buch vor, das ihm einfach ein ganzes Stückchen glücklicher macht, als man war vor der Lektüre. Es heisst «Rutgen schläft». Das ist ein Roman, der erschienen ist im Verlag Octopus. Ein eher dünnes, schönes Buch, oder gerade so eine richtige Grösse, finde ich, über 219 Seiten. Und geschrieben hat Kerstin Campbell. Das ist eine deutsche Autorin und so spielt das Buch auch in Berlin. Der Georg hat in Berlin ein Haus geerbt von seinem Grossvater, sehr zum Ärger von dem seinem Sohn, also Georg seinem Vater. Weil die Eltern von Georg die immer gestritten und so ist der Georg dann auch beim Grossvater aufgewachsen. Und so hat der Grossvater seinem Enkel das Haus vererbt und nicht seinem Sohn, weil das ist ehrlich gesagt ein ziemlich ekelhafter Gesell. So ist der Georg eigentlich ganz gut nach dem Tod vom Grossvater zurechtgekommen, ohne seine Eltern. Im Haus hat er beschlossen, er könne fast davon leben, Hauswart zu sein. Er hat eine Familie zum Beispiel im Haus, es gibt Frau Meier im Haus, die unsympathisch ist und ihn immer ärgert, weil sie immer die Küder nicht trennt und alles in die gleiche Tonne schmeißt, wo eine Opernarie schmettert und behauptet, sie sei Opernsängerin gewesen. Aber das macht alles nichts, weil es gibt einen Fixpunkt in diesem Haus, der Georg ganz viel bedeutet. Der Fixpunkt im Haus heisst Frau Lemke. Der Georg feiert jetzt seinen 46. Geburtstag. Auf Frau Lemke ist Verlass und das schon seit etlichen Jahren. Nämlich schon mit 8 hat der Georg seinen Geburtstag bei Frau Lemke gefeiert mit ihrem unvergleichlichen Schokokuchen um schön gedeckten Tisch. Frau Lemke und der Georg verbinden eine jahrelange Freundschaft. Als er dann den streitenden Eltern und Grossvater ist davon gelaufen, hat er schon dort offene Türen gefunden, einen warmen Kakao und eine herzensgute Frau. Frau Lemke selber hat auch einen Sohn, der ist erwachsen, der hat ihr auch Enkel geschenkt, der lebt aber in New York, der Wolfgang, und ist noch nie mit den Enkeln hier gewesen. Ja, einmal, das mag sich der Georg erinnern, einmal war Frau Lemke in New York gewesen. Aber sie war ganz nachdenklich und noch wochenlang verstört nach dieser Reise. Der Georg kann den Wolfgang auf den Tod nicht ausstehen. Er tut seiner Mutter nicht gut. Was ist das nur für einen Sohn? Er kennt ihn genau. Er geht nur zur Mutter, wenn er etwas will. Eigentlich meistens Geld. Am Georg sein 46. Geburtstag ist aber das Jahr gar nicht so schön wie sonst bei Frau Lemke. Die eröffnet ihm nämlich, während ihre Katze zu Rutgen schläft auf dem Sofa, dass sie nicht mehr lange hier wohnt. Dass sie bald vielleicht eine Kündigung an Georg muss schreiben. Sie seufzt ein bisschen, was sie erzählt und sagt, ja, mein Sohn findet jetzt ein bisschen alt und ich soll jetzt zu ihm nach New York zügeln. Aber solange zu Rutgen noch lebt, darf ich noch bleiben. Weil so eine alte Katze wird doch den Umzug nach New York nicht überleben. Das Rutgen war ein Geschenk von Georg an Frau Lemke. Gerührt schaut er zur alternden Katze. Ja, sie schmeckt nicht mehr so fein und sie schläft sehr viel und meistens isst sie auch nicht mehr so, wie sie sollte. Der Georg geht ganz viel Futter kaufen und spricht der Frau Lemke, bringt ganz viel Auswahl, dass das Rutgen wieder ein bisschen besser frisst. Am Abend will der Georg eigentlich noch mit seinem besten Freund Kai ein Bier trinken und ein bisschen Ausgang. Der Kai verschiebt zu einem Folgeabend. Ja, die Frau und das Baby lassen gerade nicht gehen. Was sie sich am Folgeabend sehen, ist auch dort die Stimmung ein bisschen gedrückt. Der Georg erzählt vom Kummer, wie Frau Lemke dann geht. Und der Kai erzählt, dass ihm der Familie Mief ziemlich auf den Wecker geht. Seine Frau ist so dir. Die falschen Windeln bringt er. Alles macht er falsch. Keine Freiheiten hat er mehr. Es ist nicht mehr Liebe, es ist nur noch Terror in seiner kleinen Familie, so hat er sich das nicht vorgestellt. Aber immerhin hat er einen Tipp, wo er einfach nur so dahin sagt, wo Georg nicht mehr aus dem Kopf geht. Er sagt nämlich zu seinem Freund, du, sonst tust du das Rutchen ausstopfen. Tatsächlich, wenn er nämlich das Futter bringt, ist das Rutchen für immer eingeschlafen. Tatsächlich sagt er dann zur Frau Lemke, ich nehme das Rutchen mit zum Tierarzt und er bringe ich sicher gesund wieder zurück. Es ist eindeutig, das Rutchen ist mausetot. Aber die Idee lebt. Er geht zur Tierpräparatorin. Dort staunet er, was für eine Frau. Die Frau erinnert ihn an jemanden. Ja, die Frau erinnert ihn an die Linda. Die Linda, die er so manches Jahr mit ihr zusammen war. Die Linda, die noch der Strahl, Kleider, der Schmuck und alles vor ihrer Wohnung ist vom Georg. Die Linda, die einfach so auf Australien ist gegangen. Ja, nicht ganz ohne Grund, das weiss der Georg, aber er ist sich auch sicher, dass sie zurückkommt. Bin jetzt nie geklappt mit dem Kind. Fehlgeburt haben sie erlitten. Und auch der Georg will gar nicht daran denken. Er denkt einfach jeden Tag daran, dass die Linda zurückkommt auf Australien. Und jetzt ist da Caro. Caro, die voller Liebe zu Rutchen wieder wegmachen will und es so gut versteht, dass Frau Lemke ihre Katze auf dem Sofa braucht. Irgendwie gleicht sie ein bisschen seiner Linda. Aber das ist vielleicht der falsche Ansatz, für sich in eine neue Beziehung zu stürzen. Das Buch hat enorm komische Szenen, wo man wirklich häufig herzhaft lachen kann, viel schmunzelt, aber es hat auch einen wunderbaren Tiefgang, weil es wird ganz viel passieren. Der Kummer von Georg, dass Frau Lemke auf New York geht, der wird mal noch gebremst. Eigentlich ist die Wohnung schon geräumt, die Kündigung schon geschrieben, aber das stürzt Frau Lemke und ist nicht reisefähig. So beschließt der Wolfgang aus New York einen Deutschanhalt in ein Heim. Ha, der Georg hat recherchiert. Klar will der Wolfgang das Geld von seiner Mutter. Er ist pleite gegangen, die Frau hat ihn verlassen. Es geht ihm nämlich dreckig in New York. Die arme Frau Lemke, da muss es doch eine andere Lösung geben. Wie lange dass das gut geht, mit dem schlafenden Rutchen, mit dem Sohn, den die Mutter beeinflussen will, mit dem Kampfgeist von Georg, der plötzlich Unterstützung bekommt von viel mehr Seiten, als er glaubt, mehr verrate ich euch nicht. Das ist einfach ein wunderschönes Buch. Optisch und haptisch zum Anlängen ist es auch schon wunderschön. Und beim Lesen macht es einem einfach glücklich. Ein inniger Lesetipp also für euch. Ich sage euch, so Tierpräparatorinnen und Präparatoren, das ist etwas Faszinierendes. In diesem wunderbaren Buch werdet ihr sogar noch ein Roadmovie erleben, ein kleines. Mit einem Tiger an die Ostsee, eine alte Frau mit jüngeren Menschen. Das müsst ihr einfach lesen, das ist sensationell. Das nächste Buch, das ich euch vorstelle, ist ganz schön dick. Das ist wunderbar. 502 starke Seiten. Rausgekommen im Aufbauverlag von einer neuen Stimme, neue Autorin Eva Fellner. Das Buch heisst «Die Highlanderin». Und ha, bei wem kommt da nicht die männliche Form Highlander, der Film? Etc. in Sinn. Auf jeden Fall für mich war es so ein Highlight, gewesen, das Buch zu finden, weil meine Mann und ich recht Schottland verliebt waren. Und in jüngeren Jahren auch eine grosse Schottlandreise gemacht, wo Schottland noch recht eine einsame Reisedestination war. Eva Fellner lässt ihre Highlanderin im historischen Rahmen von der interessanten Zeit spielen, von der schottischen Unabhängigkeitskriege, wo der König Edward I., engländische König, sich die Schotten will, zu eigen machen will, abhängig machen. Und das waren recht blutige Auseinandersetzungen und Kriege. Die Hauptfigur, die Highlanderin eben in diesem Roman, ist Enya. Aber Enya ist im Jahr 1289, wo für sie das Leben eine entscheidende Wendung nimmt. Er ist ein kleines Mädchen auf der Insel Island, wo der Vater mit Tränen in den Augen sie in ein Schiff setzt, gemeinsam mit der Mutter, die sie begleitet, um einem ganzen Volk, das ihr zujubelt. Denia ist die Auserwählte, die geschickt wird, die schönste vom ganzen Dorf. Denia weiss auf der einen Seite, dass irgendeine grosse Ehre ihr Teil wird, auf der anderen Seite ist sie todtraurig, der Vater und das ganze Dorf niemand zu sehen, wo auch ihre kleinere Schwester Challa müssen zu verlassen. Auf dieser Schiffsreise passiert ein Unglück, Enya verliert ihre Mutter, treibt auf einer Kiste im offenen Meer, wird gerettet von Menschenhändlern. Und so nimmt ihr Leben eine ungeheure Wendung. Sie wird von diesen Menschenhändlern verkauft, geratet in Orient, hat dort verschiedene spannende Stationen, bevor sie Stadt Alamut beim grossen Herrscher Hassan Ishaba landet und dort einen immensen Werdegang hat. Natürlich hat sie zuerst x Ausbildungen genossen, immer versteckt als Frau. Auch jetzt beim grossen Herrscher Hassan kommt sie die Ausbildung als Assassin. Tja, aber sie hat Haare abgeschnitten und gibt sich als Mann aus, als junger Mann. Die Ausbildung ist hart. Sie lernt Farsi und andere Sprachen. Kampfkunst ist aber auch eine ausgebildete Heilerin. Sie hat alles, was man brauchen kann in diesen harten Zeiten. Irgendeinmal hat sie auch ganz einen engen Freund, der Hall. Was sie nicht weiss, ist, wo ihre Herkunft ist. Das hat sie vergessen. Der Hall erinnert sich, dass er Isländer ist. Die beiden kommen in die höchsten Weihen und der Hassan in Schabbat schenkt ihnen die Freiheit am Ende ihrer Ausbildung. Die beiden beschließen, sie ziehen zusammen weiter. Und so kommen sie aus Leidenschaft nach Schottland und wollen den Schotten helfen gegen Englisch König. Irgendwann geraten Enya in ein schlimmes Gefecht und wird dort schwer verletzt. Er ist ausgerechnet ein Clanführer von einem schottischen Clan der Familie Douglas, der sie rettet. Sie nimmt sich vor, dass sie wieder wird zu ihm schauen. Enya und der Hall haben sich aufgearbeitet. Enya ist stolz Burgenbesitzerin. Sie hat nämlich einem schottischen Clan geholfen und als das letzte Familienmitglied ist gestorben, hat sie die Burg bekommen. Allerdings ist das noch nicht verbrieft, noch nicht amtlich. Der Englischkönig wird ihr auch das nicht zugestehen. Der tut ja eben schauen mit Zwangsheiraten, dass er die Schotten enteignen kann oder Adu verheiratet mit englischen Adelsleuten und so immer mehr Macht überkommt. Ein neuer schottischer König will die Macht kommen. Der Aufstand brandet auf. Aber werden sie können bestehen? Die Engländer sind stark. Die Enya ist auf ihrer Burg, der Hall an ihrer Seite und die Enya steht ihrem Mann als Frau. Aber dann passiert es. Ausgerechnet in einem prekären Moment beschließt sie, ihre Schuld zurückzuzahlen und dem Mann, der sie so fasziniert, James Douglas einen Gefallen zu tun, weil er ihr dann das Leben gerettet hat. Lang weiss sie aber nicht, dass sie nicht nur seinem Bruder hilft, wo sie hat geholfen befreien, sondern dass sie da mit der Gefolgschaft von James auch etwas ganz Gefährliches bei sich beherbergt, der verletzt ist und hilft auf Peppel zu pflegen. Der zukünftige schottische König, das wird prekär. Die Engländer rücken an mit über 600 Mann. Was wird nun passieren? Das ist nur ein schneller Überblick über das vielseitige und unglaublich spannende historische Buch. Da kann man nicht aufhören lesen. Und ja, wenn eine Nacht nicht reicht, dann wird am nächsten Tag nicht viel erledigt und jede freie Minute genutzt, die Thailänderin fertig zu lesen. Ungeheuer beeindruckende Szenen vor wahnsinnigen Kulissen im wilden Schottland, im Orient und auch noch anderswo, das wird nicht verraten. Das Schönste ist, dass man sich in die Figuren am Ende des Buchs so verliebt hat und sie so beeindruckend findet, dass man traurig ist, dass die 502 Seiten schon vorbei sind. Aber es gibt ein mehrbändiges Werk und man kann sich freuen. Der zweite Band ist, soviel ich weiss, auch schon im Handel erhältlich. Thailänderin hat mein Herz erobert. Vielleicht erobert sie uns im Sturm. Spannend, die Geschichte der Schotten und der Engländer. Damals und immer wieder. Das nächste Buch von der heutigen Sendung hat geschrieben Gabriele von Armin. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Es ist im Verlag Rowohlt erschienen und hat 233 Seiten, die man nicht so schnell wieder vergisst. Gabriele von Armin stelle ich euch vor, wo ich eben am Anfang angedeutet, dass Humor auch dort gefunden werden kann, was eigentlich ganz, ganz schwierig ist im Leben und was vielleicht auch etwas vom Traurigsten ist, was einem passieren kann, wenn einem ein Schicksalsschlag erlangt. Aber gerade die Autorin, die sehr persönlich schreibt, zeigt uns, dass der Humor dann eine ganz tragende Brücke sein kann. Gabriele von Armin schreibt, wie schon erwähnt, autobiografisch. Sie ist mit ihrem Ehemann schon eine versierte Beziehung. Sie sind schon ein paar Jahre miteinander unterwegs. Und jetzt wird sie ihm eigentlich auch schon ein bisschen reifer im Alter und nach ein paar Ehejahren deutlich machen, dass sie ihn eigentlich nicht mehr liebt und dass sie ihn verlassen will. Sie nimmt sich das fest vor, an einem bestimmten Tag. Aber es kommt nicht ihr Mann heim, es kommt ein Telefon aus der Charité, aus dem städtischen Spital, wo man ihr mitteilt, dass ihr Mann einen Schlaganfall hatte. Die Protagonistin, die Autorin Gabriele von Armin, hat nicht mehr gewusst, was sie jetzt machen soll. Nur eins hat sie ganz fest gewusst. Ihr Mann soll nicht sterben. Und es ist ihr ganz fest klar geworden, dass sie kämpfen will, für die Ehe und für die Liebe und dass sie ihn nicht wird im Stich lassen. Was dann in diesem Buch passiert, das ist ein wahres Kunstwerk und lehrt uns, was Freundschaft und wahre Empathie denn wirklich ist. Und auch, was Liebe bedeutet, denn wenn es nicht ganz so einfach ist und alles rund läuft. Ihr Mann kämpft sich zurück, überlebt und es erlangt einen zweiten Schlaganfall nach ein paar Tagen. Jetzt hat die Protagonistin einen Pflegefall daheim. Ein Pflegefall, der rund um die Uhr Tag und Nacht Betreuung braucht. Das ist nicht allein zu arbeiten. Sie hat unzählig viele Therapeutinnen, Therapeuten, Pflegerinnen und Pfleger, die ihr zur Seite stehen. Und in einem späteren Zeitpunkt auch ein Netzwerk aufbauen, das mich wunderschön täuscht, von, ich glaube, 20 rund Vorleserinnen und Vorleser, die ihrem Mann vorlesen können. Sei es seine Lieblingszeitschrift, sei es Tageszeitung, sei es Gedicht, sei es aus Büchern. Weil ihr Mann ist ein versierter Redner gsi, auch ein Kenner der Welt. Er hat gern debattiert, lustvoll Reden geschwungen und jetzt hat es ihm bei diesem zweiten Schlaganfall nicht etwa im Hirn etwas kaputt gemacht. Er ist immer noch nach wie vor hellwach im Geist und Verstand, aber sein Artikulationszentrum ist in Mitleidenschaft gezogen. Nur sie kann verstehen, wenn er probiert, sich auszudrücken, was die akustischen Sachen, die bei ihm rauskommen, sind für sie verständlich und so wird sie zur Dolmetscherin, was das Gespräch mit ihrem Mann für andere Leute ziemlich erschwert und ihn zur Weissglut treibt. Und er sagt da häufig, ich bin nicht blöd. Ich kann es einfach nicht sagen und die Leute regen mich auf, wenn sie das nicht merken und ich mich nicht ausdrücken kann. Es steht ihnen eine schwere Zeit bevor. Ein Pflegebett gibt man ihr zum Beispiel zur Auskunft. Das ist wichtig, dass es so gebaut ist, dass man gut pflegen kann, rundum gut an den Patienten herkommt. Sie aber kämpft, dass es einem Patienten, der drinnen liegt, auch möglichst gut geht. Findet dann schlussendlich einen Schreiner, der ihnen das umbaut, dass ihr Mann Armstützen seitwärts raus hat und so besser kann sein. Am Anfang wird er genährt über eine Magensonde. Was ist es nur nach x Rückschlägen, erneuten Operationen, Aufenthalt wieder mit Intensivstation? Was ist es da für einen Lichtblick, den er nach 4 Jahren Magensonde nicht mehr braucht und wieder lernt können? Sein geliebtes Käsebrot jeden Tag essen, einfach ohne Kräuter drauf, dass er sich nicht verschluckt an den Kräutchen. Auf so viele Sachen muss man schauen, als Ehefrau mit dem Mann, was sie jetzt hat. Und trotzdem ist jeder Tag auch von etwas ganz Wichtigem begleitet, nämlich davon, dass sie zusammen lachen können. Ihr Mann und sie lachen nie so viel wie in diesen 10 Jahren, wo er jetzt ihr noch erhalten bleibt, aber schwer Pflegepatient ist. Es vergeht wirklich kein Tag, wo sie lachen. Und auch in den düstersten Momenten, wie wenn er jemanden wieder Probleme mit dem Magen hat, und dann so einen saloppen Satz sagt, mein Stuhlgang ist echt scheiße, und sie dann einfach in tiefer Not doch herzhaft zusammen können lachen, da ist mir beim Lesen das Herz aufgegangen. Aber auch die hoch ehrlichen und intelligenten Gedankengängen von der Autorin, was bedeutet es, sich selber reflektieren. Pflege ich meinem Mann, bin ich geblieben aus schlechtem Gewissen, aus Mitleid, oder bin ich da, weil ich meinen Mann liebe, weil ich doch da bleiben will. Und werde ich nicht übergriffig, wenn ich so viel Pflegepersonal bestelle, die und die Therapie noch probieren will, oder wenn ich ihnen etwas danach sagen will. Und was macht man mit seinen eigenen Gefühlen, wenn man sich ekelt vor dem sabbernden Gegenüber, der eigentlich der Mann ist, den man doch liebt? Schwierige, heftige 10 Jahre, aber auch 10 Jahre von einer immensen Kraft, Zärtlichkeit und eben immer, immer wieder begleitet von Lachen und Humor. Wie schön ist es dann auch wieder, wenn man an einem Tisch mit der Gäste essen kann. Das war etwas, was sie auch vorher viel gemacht haben. Und wie spannend ist es zu beobachten, was wahre Freunde sind im Leben und wer sich nicht gut kann mit dieser Thematik als Freund oder Freundin auseinandersetzen. Da gibt es die Ehrlichen, die sagen, ich kann einfach nicht mit dem Zustand von ihm umgehen und darum komme ich nicht, ich bin schwach. Da gibt es solche, die sich einfach nie mehr gemeldet haben. Und da gibt es Freunde, die neu dazukommen. Die ganze Palette. Das Buch hat mich ungeheuer berührt und tief, tief bewegt. Und ich habe gemerkt, dass egal was in meinem Leben passiert, dass man Kraft finden kann und jedes Schicksal meistern kann. Trotzdem habe ich eine tiefe Bewunderung gegenüber der Autorin Gabriele von Armin, die eigentlich mit dem schwierigsten Bereich von ihrem Leben mehr literarisch arbeitet. Und das macht sie hochgekonnt. Und somit ist das Buch hier heute gleich dabei, unter dem Thema Humor und Glück, weil es mich sehr glücklich hat gemacht beim Lesen. Und vielleicht hilft es euch auch oder macht euch auch glücklich, oder ihr könnt jemanden beschenken, der auch so eine schwierige Lebenssituation hat gemeistert hat. Ein Juwel, ein wunderbares Buch. Jetzt kommt ganz ein aktuelles Thema im nächsten Buch. Vom deutschen Autor Erich Schütz geschrieben, «Das Geheimnis der Fischerin vom Bodensee», erschienen im Verlag Meiner, ein wunderschönes, buntes Buch. Ein Kriminalroman einerseits, andererseits eine amüsante bis so tragisch-komische Familiengeschichte. Ja, habt ihr das Abstimmungskuvert schon abgeschickt? Geht ihr es einwerfen? Oder seid ihr auch bei der letzten Minute unterwegs? Ich habe es erledigt. Das Fischen ist ja zum neuen Hobby geworden von meinem Sohn und mir. Obschon wir bis jetzt überhaupt nicht Fänge ausweisen können, aber dafür viele Stunden in Natur. Im Geheimnis der Fischerin vom Bodensee lernen wir das Ehepaar Elegast kennen. Ja, die Gerti hat ihn geheiratet, der Martin Elegast. Wer hat das gedacht? Sie aufgewachsen im einfachen Fischerhaus der Eltern, Berufsfischerin am Bodensee, hat ihn genommen, der reiche Geschäftsmann, der Martin. Die schöne Gerdi und der Martin, ein grosser Geschäftsmann. Er hat Fischzuchten überall in Europa. Und am Bodensee. Am Bodensee will er jetzt auch richtig durchstarten. Das hat dazu geführt, dass Gerdi und er sich gerade ein bisschen getrennt haben und nicht mehr in der gleichen Wohnung zusammen sind. Gerdi regt sich so etwas von auf, über Martin zu tun. Und nicht nur sie. Sie hat eine gemeinsame Tochter, die jetzt im Studium ist. Sie lebt in ihrer WG. Und in ihrer WG hat sie eine Kollegin, die auch in Biologie unterwegs ist, am Studieren, und sich einschleust in der Fabrik von Martin. Weil dort geht plötzlich Kurioses vor. Dort ist sogar ein Forscher aus den Staaten hergenommen worden. Chef von Florida soll helfen, dass es richtig vorangeht mit der Felchenzucht von Martin. Netzgehege hat er bewilligt bekommen, 2 grosse. Netzgehege, schöner ausgedrückt Aquakultur. Aber die Felchen sind jetzt dicht gedrängt. Sie bekommen Krankheiten. Es braucht Antibiotika. Und es würde Gerdi nicht wundern, wenn nebst dem Antibiotika mit dem komischen Amerikaner vielleicht auch Genmanipulation ein Thema wäre. Alles traut sie ihrem Mann zu. Wer macht das? Auch die Tochter regt es auf. Dass die Tochter sich engagiert bei der PETA, das ist natürlich ein Härtenschlag. Wahrscheinlich hat sie sogar einen Anschlag gemacht. Eine Schmiererei auf die Fabrik gehauen da und eine Explosion, eine Bombe ins Netzgehege vom Vater. Kann das sein? Er Gerdi tut sie im Herz weh und zugleich ist sie doch fuchstief aus Wild. Ja, bei den Bodenseefälchen will man sicher gehen. Die Restaurants schreiben alle Bodenseefälchen auf ihre Tafeln vor dem Restaurant. Dabei ist es kein Geheimnis, dass es so viele Bodenseefälchen schon lange nicht mehr gibt, wie die Restaurants rauslassen. Der Martin hat es da gut im Sinn. Ein kleiner mittelpreisigere Bodenseefälchen, aber halt eben nicht Wildfang, wird es näher sein. Aber auf Tafeln schreiben können es beide gleich mit besserem Gewissen. Gerdi hat auch einen Nachbar, der schon lange ein Äugli auf sie geworfen hat und was sich eigentlich freut, dass es zwischen Martin und Gerdi gerade nicht so läuft. In diesem spannenden Kriminalroman geht ein Familienzusammenhalt ins Bröckeln und passiert jede Menge. Es gibt nämlich noch zwei illustre Tanten, militante Naturschützerinnen ihrer Familie. Haben die mit dem allem auch etwas zu tun? Was passiert noch alles, wo das Buch zu einem spannenden und hochaktuellen Krimi macht? Ich verrate euch nicht viel mehr, sage euch nur so viel, ein grandioses Buch. Schnell hat man das gelesen und lang denkt man noch darüber nach. Esset ihr Fisch? Ich esse gerne Fisch. Und jetzt habe ich neulich noch einen Film gesehen, was mir so abgelöscht hat. Ja, auf jeden Fall weiss ich, was ich abstimme. Und ich weiss, es polarisiert ungeheuer das Thema. Ja, häufig Bekannte, die in der Bäuerei tätig sind. Auf alle Seiten habe ich gehört, ist es jetzt zu extrem? Wie soll man jetzt vorgehen? Wie richtig stimmen? Das muss jeder für sich selber entscheiden und das will ich euch überhaupt nicht beeinflussen. Wichtig finde ich einfach, dass wir daran denken. Und auch wichtig finde ich, dass wir einander in unserer Meinung stehen lassen. Klingt das so? Martin oder Gerdi können sie die Familie retten? Kann die Tochter auch Versöhnung finden oder wird sie zur Ökoterroristin? Leset es in diesem coolen Buch «Das Geheimnis der Fischerin vom Bodensee» vom Erich Schütz im Gmeiner Verlag.
Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Radiokanal 8610. Ich komme zum letzten Buch von der heutigen 10. Ausgabe vom Lesefieber. Der Beat Stärchi, «Ein Sommer in meinem Garten», erschien im Diogenes Verlag, 260 gemütliche Seiten lang. Der Beat Stärchi erzählt hier einen autobiografischen Roman. Eigentlich ist sein Protagonist im Buch eben auch Schriftsteller und geht und verbringt jeden Sommer in einem schlichten Haus in einem kleinen Dorf in Spanien. Der Autor und ich Erzähler beschließt, er will eigentlich eine Dorfgeschichte schreiben von diesem Dorf in Spanien. Ein kleines Dorf, nur sehr wenig Sommergäste, nicht im Meer. Ein Dorf ohne jeglichen Luxus. Eins, das die Jungen eher verlassen und die Alten einfach noch bleiben. Eins, wo unser Protagonist, der Autor, jetzt einen Garten in Hanglage, einen Huerto, erobert hat und sein eigen nennt. Ja, erobert hat er die Natur noch nicht so. Er probiert jetzt zu setzen und zu pflanzen und hoffen fest auf das Ernten. Und so gelingt es unserem Autor im Buch einfach nicht, den roten Faden zu finden und an seinem Werk weiterzuschreiben, wo er die Dorfgeschichte erzählen will. Wenn man in diesem Hanglaggarten ist und will anfangen, ist es heiss. Und wenn man etwas setzen will, helfen ihm Dorfbewohner doch mit gutem Rat und enger Tat. Vom einen darf er Mist holen, zum Ungern machen. Der Dorfältest weiss genau, wie man die Herdöpfelsetzlinge in den Boden tun sollte. Nämlich, indem man so oben über Kreuz einschneidet und nachher so schön mit dem gegen oben einsetzt. Aber dann kommt der andere, nämlich der Nachbar von unserem Autor, und sagt, nein, was auch immer andere sagen im Dorf. Die Setzlinge oben über Kreuz einschneiden, aber gerade mit dem Kopf voran in die Erde stecken. Das gibt viel stärkere Herdöpfelpflanzen und viel mehr Herdöpfel. Ja, wie man es auch dreht und wendet, in diesem Dorf schaut man zueinander. Man sieht also, man gibt sich Ratschläge. Wenn die Nachbarin ganz traurig ist, weil der Marder auch ihre Hühner hat geholt, dann bringt sich auch unser Autor, der ja eigentlich der Ostländer ist in Spanien, in diesem Dörfli, bringt sich ein. Das geht ihm nach. Und als er bei einem Kollegen ist, der Haufen Hühner hat, sagt er, ja, meine Nachbarin, die Rosalia, die hat keine Hühner, wenn der Marder ist gekommen. Kann man nichts machen gegen die Natur. Schon bald hat seine Nachbarin wieder Hühner geschenkt bekommen. Und schon bald hat unser Schriftsteller im Fremdenland, wo er doch so gern beheimatet ist und auch Heimatgefühl hat, und Eier von Nachbarin. So läuft es da. Der Hagel, der kommt auch etwa viel. Und als dann endlich die Tomaten pflanzen und die Zugettis, wobei Zugettis sind ja das, was man immer ernten kann und immer dann plötzlich zu viel hat, aber auch der Hagel das erste Mal zuschlägt und die Pflänzchen, den Kopf und die Blätter und alles hängen. Ui, da will unser Schriftsteller sofort in den Garten hineinlaufen. Wird zurückgehalten von den Dorfkundigen. Und sagen, nein, jetzt muss man nicht drin stehen, das Trauerspiel muss man nicht anschauen. Geduld haben, nicht den Boden noch mehr zusammendrücken. Warten. Und in ein paar Tagen werden die Tomaten wieder blühen und ein paar Tage und Wochen später wird man ernten. Das kann er fast nicht glauben, aber es bewahrheitet sich. Der Beat Stärchi schreibt in diesem Buch «Ein Sommer in meinem Garten» so unspektakulär, aber es ist spektakulär schön, anders kann man es nicht beschreiben. In diesem Buch steckt so viel Liebe zu den Leuten und der Geschichte dort in diesem spanischen Dorf, was auch historisch spannend ist zwischen den Zielen, was durchschimmert, eben doch dann diese Dorfhistorie und Geschichte von Spanien. Aber auch eigentlich etwas ganz Kostbares. Die Ruhe zu geniessen, die Natur zu beobachten, am Boden etwas abzuverlangen, was man dann essen kann. Die erste eigene Paella, die schmeckt unvergleichlich. Und das Leben in der Natur, in diesem Dorf, das ist nämlich auch ganz spannend. Ganz spannend, wenn der Bub namens Basilio mit dem Luftgewehr, wo er dann in die Städte geht und doch einmal ein bisschen Meeresnähe geht, umschießt auf die Vögel und dort niemand etwas sagt. Auf der anderen Seite hat der Autor Momente, wo er eben wieder ringt und die Dorfgeschichte schreiben will. Aber es ist gar nicht so einfach. Und schlussendlich ist er dann eher wieder beim Buchhändlerin Morella und deckt sich selber mit Lesestoff ein. Halt Sätzlinge am Markt vom Sonntag, weil in Morella gibt es ein Sonderrecht, ein Urals. Da darf ein Sonntagsmärz stattfinden. Und wenn es gehagelt hat, ja, dann holt man halt neue Sätzlinge. So ist es halt, das Leben mit der Natur. Wunderschön auch die Anekdoten der Dorfbewohner. Eine von meinen allerliebsten handelt um einen alten Aurelio. Der alte Aurelio immer so einen grusig senfgelben Hund umdreht. Und er versteht nicht, warum der alte Mann den alten Hund umdreht. Er fragt Aurelio, wie er denn zu diesem Hund gekommen. Der Aurelio erzählt die Geschichte sehr gerne. Seine Tochter, seine Geliebte, hat eine Studie gelesen, die belegt, dass, wenn alte Menschen einen Hund haben, dass ihre Lebenserwartung sicher um 10 Jahre ungefähr verlängern. Darum hat ihm die Tochter den Hund geschenkt. Allerdings lacht der Aurelio, fragt er sich, warum ihm seine Tochter nicht mindestens 2 oder mehr Hunde geschenkt hat. Das Buch macht einem manchmal ein seliges Lächeln ins Gesicht. Ich habe es auch gelesen im Garten, den ich neu habe. Und manchmal bin ich ein bisschen eingedöset, wieder aufgewacht, habe einem Eidechsel zugeschaut, wo der Garten jetzt verschwunden ist, habe gesehen, wie jetzt zum Beispiel ganz spät ist, die Pfingstrose in die Köpfe aufgetan, weil das Wetter nicht zu wenig schön war. Und habe gedacht, wie wunderschön ist hier ein Werk geschrieben worden, zeitlos schöne Literatur. Das findet man nicht mal in Tag. Und das ist ein grosses Glück. Vielleicht ist das Buch auch euer Leseglück. Im Liegestuhl, im Garten eventuell. Viel Freude beim Lesen. Voilà, das war es. Das 10. Lesefieber auf dem Radiokanal 8610. Für euch im Mikro Manu Hofstetter.
Ich hoffe, ihr habt vielleicht für die Sommerferienplanung gute Lektüren gefunden oder das ein oder andere Thema entdeckt, das euch gelustet, zwischen Buchseiten zu erobern. Ich hoffe, wir hören uns wieder, wenn das nächste Lesefieber auf dem Kanal darf ausgestrahlt werden. Im August, dort heisst das Thema «Heisse Lektüre». Ich freue mich und bedanke mich von ganzem Herzen, dass ihr jetzt seid dabei gewesen und habt zugelassen auf eurem Radiokanal 8610. Ich wünsche euch, dass ihr die Abstimmung-Gouverne nicht vergesst, dass ihr gute Lektüre findet, dass sich eure Sommerferien gut planen und erfüllend sind, egal ob daheim oder wieder auf Reisen. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund und munter und lasst euch nicht von negativen Nachrichten zu fest aus dem Lot bringen. Vielen, vielen Dank für alles. Ciao zusammen, eure Manu.